So, wir hatten letzte Woche angefangen, in die Apostelgeschichte hineinzuschauen. Und da sehen wir viele Dinge, die wir uns auch für heute wünschen würden. Letzte Woche Teil 1, heute geht es weiter mit Teil 2. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, und das wäre eigentlich eine gute Idee, während dieser Predigtreihe auch parallel, dass jeder für sich die Apostelgeschichte liest, dann ist man schon vorbereitet. Wenn man so die Apostelgeschichte liest, dann stellt man sehr schnell fest, dass Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, uns nicht alles, was in dieser Zeit, in diesen 30 Jahren passiert ist, alles ausführlich berichtet. Uns ist nicht alles berichtet, was in dieser Zeit geschah. Und deshalb ist es wichtig, für eine gute Auslegung immer wieder zu überlegen, was wollte der Schreiber mit diesem Schriftstück? Was hatte er für eine Ausrichtung, für einen Sinn? Was wollte Lukas mit der Apostelgeschichte bewirken, mit seinem Bericht? Und nach meinem Dafürhalten will Lukas in seinem Bericht in erster Linie die kontinuierliche Ausbreitung des Evangeliums bezeugen. Wie sich das Evangelium in den ersten 30 Jahren verbreitet hat. Das möchte er vor Augen führen. Aus dem jüdischen Hintergrund heraus mit Petrus an leitender Stelle, als Leiter, zentraler Leiter in Jerusalem, bis dann hin nach Rom, die Hauptstadt der damaligen heidnischen Welt, wo dann auch Paulus sehr wirksam wird. Das ist so diese Spanne, in der wir uns befinden. Angefangen von der Beschreibung der Gemeinde in Jerusalem, der frühen Verkündigung, des gemeinsamen Lebens auch der Menschen und auch das rasche Wachstum. Aber auch, wir sehen schon, die ersten Widerstände, die es auch in dieser Zeit gab. Und wir wollen heute mit dem dritten Kapitel weitergehen. Und da lesen wir, dass Petrus und Johannes auch auf einem guten Weg sind. Sie sind auf dem Weg zur Gebetsstunde, zum Gebetstreffen in den Tempel. Waren sie unterwegs gewesen und an der Pforte des Tempels sitzt ein Mann. Ein Mann, wir erfahren dann später, 40 Jahre alt ist er, von Kindheit an gelähmt. Und ich weiß nicht, ab welchem Alter, es wird uns nicht überliefert, aber seit vielen Jahren, so nehme ich an, wird er dort an diese Pforte gesetzt, jeden Tag von Menschen, Angehörigen hingesetzt, um zu betteln. Zu betteln für das Lebensnotwendige. Und übrigens an dieser schönen Pforte, Jesus ist da oft dran vorbeigegangen. Ja? Und dennoch musste dieser warten, bis jetzt Johannes und Petrus an diesem Ort, an dieser Pforte vorbeikommen. Und natürlich mit seinem Anliegen des Bettelns wendet er sich auch an diese beiden. Und nach intensivem Augenkontakt, so heißt es, spricht dann Petrus zu ihm: Gold und Silber habe ich nicht. Klar, erinnert euch, letzte Woche, das hatten sie zuvor in der Gemeinde verteilt, an die Bedürftigen. Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und das war viel mehr, als der Gelähmte erwartet hat. Petrus hilft ihm noch auf die Beine und das Wunder der Heilung geschieht. Und alle, die das damals mitbekamen, die staunten. Sie staunten nicht schlecht. Das Volk lief zusammen, großer Auflauf, große Versammlung in der Säulenhalle Salomos. Es geschieht Heilung. Es geschieht Heilung, Zeichen und Wunder durch die Apostel. Das wird ausdrücklich gesagt, durch die Apostel. Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel, ja. Anscheinend hatten auch damals nicht alle diese Gabe, göttliche Heilung weiterzugeben. Es geschahen Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Und in dieser Situation sieht unser Petrus wieder eine Gelegenheit, die frohe Botschaft zu verkündigen. So ein Wunder ist ja auch ein Zeichen. Wunder und Zeichen ist immer eine enge Verbindung, ja. Wunder werden zum Zeichen, um auf den aufmerksam zu machen, dem man dieses Wunder zu verdanken hat. Petrus lenkt den Blick von sich und von Johannes weg, hin zu dem lebendigen Gott, der für diese wunderbare Heilung, die eben geschehen ist, verantwortlich ist. Und auch diese Predigt, wenn er sie mal durchliest, diese Predigt ist sehr jüdisch geprägt. Ja, es entspricht dem Umfeld. Wir werden noch sehen, wie sich das auch im Laufe der Apostelgeschichte dann ändert. Sehr jüdisch geprägt hier am Anfang, später dann in dieser hellenistischen Welt, wo es dann hineingeht, ist es anders. Aber hier beginnt Petrus so. Der Gott unserer Vorfahren, ja, er bezieht sich mit ein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat Jesus, seinen Bevollmächtigten, durch dieses Wunder verherrlicht. Das war der Sinn. Denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinem Richterstuhl preisgegeben habt. Also Petrus führt ihnen hier sehr klar vor Augen, was sie falsch gemacht haben, zeigt ihnen aber auch den Grund für die Heilung und auch das, was Gott für sie, für seine jetzigen Zuhörer bereithält. Vers 19 geht's weiter. Geht also in euch, sagt er, und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht. Auch für euch will er die Heilszeit anbrechen lassen und den Retter senden. Verkündigung der frohen Botschaft bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Das sehen wir hier in der Apostelgeschichte. Verkündigung, das ist das Erste. Das Zweite schon, ja. Danke, Michael. Ich habe gar nicht auf die Folie geschaut. Das ist ja schon das Zweite. Heilung, Verkündigung. Doch nicht jedem hat diese Ansprache gefallen. Hier kommt jetzt für diese neue Bewegung auch schon der erste Gegenwind. Und wir sehen, und das war auch das, was Lukas immer wieder deutlich machen möchte, das gehört dazu. Widerstand, Anfeindung gehören bei der Ausbreitung des Evangeliums unabdingbar dazu. Wir wünschen uns das gerne anders, wir wollen das gerne umgehen, aber es gehört scheinbar irgendwie dazu. Oftmals, wenn wir an die frühe Christenheit denken und da hineinschauen, wir denken an die Zeichen und Wunder, an die Erfolge, die Führung durch den Heiligen Geist, die Bekehrungen. Aber wir übersehen manchmal auch die Widrigkeiten, den Gegenwind, die Anfeindungen, die Verfolgung, die sie erlebt haben. Doch Widerstand, ihr Lieben, wird auch für uns kommen, für jeden eigentlich, der Jesus konsequent nachfolgen will. In verschiedener Form, ja, aber Widerstand wird es geben. Wir suchen das nicht, sondern wir sind vorbereitet darauf und bleiben dennoch dran. Jesus hatte darauf seine Jünger ja auch vorbereitet. Wenn sie mich verfolgen, Johannes 15, Vers 20, hat Jesus gesagt, wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. Was für ein Versprechen. Also diese Verheißung könnten wir uns sparen in der Bibel, oder? Die hätten wir lieber nicht. Wir hätten es gerne anders. Aber es sollte uns nicht verwundern. Es sollte uns nicht verwundern, wenn auch wir Gegenwind bekommen. Es heißt nicht, dass Gott uns verlassen hat. Ja, das denkt man ja manchmal, wenn es schief geht, wenn Kritik kommt hier und da, Gott hat uns verlassen. Nein, im Gegenteil, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir denn das Evangelium verkündigen. Und Petrus, er wird anscheinend in seiner Predigt unterbrochen, zumindest sieht es am Ende so aus, er ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Die Priester, der Hauptmann des Tempels, die Sadduzäer alle, kommen und empören sich über das, was er sagt, schnappen die beiden und sperren sie erstmal bis zum nächsten Morgen weg. Eine Nacht im Gefängnis. Wem würde das gefallen? Doch, und das wird immer wieder klar, dem Evangelium hat das überhaupt keinen Abbruch getan. Ja. Im nächsten Vers schon lesen wir, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Und das ist für mich immer wieder erstaunlich. Trotz Widerstand, trotz, dass sie da aus dem Rennen genommen würden, erst mal eine Auszeit haben im Gefängnis, trotzdem, das Evangelium läuft weiter. Es kommt auf dich an, aber es kommt nicht nur auf dich an. Ja, das muss man ja auch erstmal verkraften. Trotz Widerstand hören die Menschen die Botschaft von Jesus Christus und kamen zum Glauben. Und das ist das, was ich so empfinde, was Lukas immer wieder in der Apostelgeschichte, wenn sie sich so durchzieht, deutlich macht. Das Evangelium läuft weiter unaufhaltsam. Nichts kann die Verkündigung stoppen, die Ausbreitung des Reiches Gottes. Hier ist es ja in unserer Geschichte jetzt nur eine kurze Festnahme und eine kritische Frage von den Anklägern. Wir kommen gleich dazu. Später wird es aber noch heftiger mit der Verfolgung, mit der Anfeindung. Ja? Aber nichts und niemand kann die Ausbreitung des Evangeliums aufhalten. Am folgenden Tag dann versammelten sich die Obersten, alle Ältesten, die ganze geistliche Elite kam zusammen und sie hatten nur eine einzige Frage an die beiden. In welcher Kraft oder in welchen Namen habt ihr dies getan? In welcher Kraft und in welchen Namen habt ihr dies getan? Die Heilung, ja, die geschehen ist. Wie geht das? Und Petrus, gute Frage, gut, dass du fragst. Ja? Wieder haut er eine Predigt raus, die sich gewaschen hat. Keine beschwichtigenden Worte, keine Entschuldigung, die Heilung hätte nicht passieren dürfen. Nein, klare Worte. Vers 10. Nun ihr und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, eben dem ihr gekreuzigt habt und den Gott vor den Toten auferweckt hat. Durch die Kraft seines Namens steht der Mann hier gesund vor euch. Sorry. Ja. Klare Ansage. Und dann geht's ja so weiter. Auf diesen Jesus bezieht sich das Wort in der Heiligen Schrift, der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Eckstein geworden. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen. Wir haben diesen Namen vorhin besungen, ja. Keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Kein anderer Name als Jesus Christus, durch den wir gerettet werden können. Das spricht Petrus hier hauptsächlich zu Juden erstmal. Ja, das sind seine Zuhörer. Kein anderer Name, der retten kann als Jesus Christus. Und das war damals wichtig, dass die Welt das hört. Und das ist heute auch noch genauso wichtig, dass das die Welt hört. Es ist in keinem anderen Namen das Heil als in Jesus Christus. Und jetzt erst erkennen diese Leute, die ihn da festgesetzt haben, dass die beiden ja was mit Jesus zu tun hatten, ja. Bei der Heilung war das wahrscheinlich noch gar nicht so offensichtlich gewesen. Aber jetzt nach der Predigt. Und drum ist es immer wichtig. Zu den Wundern, zu dem Wirken Gottes muss auch unsere Verkündigung kommen. Damit Klarheit herrscht. Von wem kommt das Wunder? Ja, wer ist hier wirklich am Wirken? Und jetzt checken sie erst, dass Petrus und Johannes was mit diesem Jesus zu tun hatten. Bisher war das ihnen noch verborgen. Aber eine Anklage wegen Krankenheilung, naja, das war ihnen dann doch ein bisschen komisch, das kam irgendwie schräg. Lass uns doch beraten, was wir tun können, um diese Bewegung zu stoppen. Irgendwas müssen wir doch den Christen anhängen können. Und mit dieser Intention sind die Menschen auch heute noch unterwegs. Was können wir den Christen anhängen? Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, ja? Wir kämpfen ja gegen einen Feind, der seinen Sieg noch nicht eingesehen hat, der immer noch versucht zu stören und zu verhindern und kaputt zu machen. Und er inspiriert Menschen, immer wieder, auch heute, Christen irgendwas anzuhängen. Schlecht zu machen, schlecht drüber zu reden. Vers 16, ich lese es nochmal. Was sollen wir mit ihnen machen? Dass ein eindeutiges Wunder durch sie geschehen ist, können wir nicht leugnen. Ganz Jerusalem hat davon gehört. Ja. Eigentlich können wir nichts machen. Sie haben bewiesen, dass Gott mit ihnen ist. Aber doch müssen wir ihnen doch irgendetwas anhängen können. Irgendetwas finden wir bestimmt. Das würden sie gerne, das Wirken Gottes in dieser Welt leugnen, manche bis heute. Und bringen alle möglichen Begründungen, um bloß nicht zuzugeben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Auch alle möglichen Begründungen für diese Heilung vielleicht. Ja, bloß nicht zugeben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der auch heute noch in unserer Zeit heilt. Lächerlich machen, die Leute kann man nicht ganz ernst nehmen, Einschüchterung bis hin zu Drohungen. Vers 17. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitet, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Also ich habe mir so überlegt, was würde ich machen, wenn jemand mir sagen würde, Jens, du darfst ab morgen nicht mehr predigen. Das ist eine Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gott schenkt ja oft die Kraft erst in dieser Situation dann, ja. Sich das vorher vorzustellen, ist fast genau wie wir uns nicht in unsere verfolgten Geschwister hineinversetzen können, ja. Aber das ist eine spannende Frage. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich und noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Einfach schweigen sollten sie, einfach mal die Klappe halten. Nichts mehr verkündigen, nicht einmal mehr den Namen Jesus erwähnen. Ich denke, uns wäre das leicht gefallen, oder? Ja, Susanne, dir nicht, okay. Dich nehme ich raus. Uns wäre das sicherlich leicht gefallen, dem Folge zu leisten, zurückzuziehen, ruhig verhalten, bloß nicht irgendwas, was Anstoß erregen kann, irgendwas sagen bezüglich meines Glaubens. Und dann, ihr Lieben, folgen zwei der bekanntesten Sätze in diesem Abschnitt. Aber Petrus und Johannes antworten nur, urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wow. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hier als Fragestellung formuliert im Kapitel 5, dann später, wir kommen dann noch dazu, begegnet uns das Thema nochmal. Da heißt es dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja. Da gehe ich dann vielleicht nochmal näher drauf ein. Hier mal nur eine ganz kurze Anmerkung, weil ja diese Aussage oftmals falsch angewandt oder interpretiert wird. Hier geht es um die Verkündigung des Evangeliums. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nicht um irgendwelche Rebellion gegen die Obrigkeit oder andere Gesetze oder wie auch immer. Ja. Hier geht es nicht um eine Rebellion, hier geht es um die Verkündigung des Evangeliums. Jedenfalls Petrus und Johannes sagen, selbst wenn wir wollten, und das wollen sie ja nicht, aber selbst wenn wir wollten, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und ich stelle fest, uns ist es sehr wohl möglich. Uns ist es sehr wohl möglich, nicht zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und selbst erlebt haben. Also mir geht's zumindest so. Ich kann sehr gut meine Klappe halten. Manchmal feige sein, keinen Mut haben. Und ich täusche mich, wenn ich mich in den Punkt, es wäre schön, wenn ich mich in diesem Punkt täuschen würde. Doch diese beiden hier, sie hatten so einen inneren Drang. Es war ihnen ein Bedürfnis, von dem weiter zu erzählen, was ihr Leben radikal verändert hat. Was ihnen eine ganz neue Perspektive hat. Sie konnten nicht innehalten, selbst wenn sie es wollten. Wir können nicht von dem schweigen, was wir mit Jesus Christus erlebt haben, was er für uns getan hat, was das für uns bedeutet. Ja. Ein Bedürfnis, das weiter zu erzählen. Auch der Prophet Jeremia hat einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie diese beiden hier. Er hatte die Nase voll, immer wieder Prügel einzustecken, weil er die Ermahnungen und die Gerichtsbotschaften bringen sollte. Er sagte, ich will nicht mehr. Gott, deine Botschaften bringen mir nichts als Hohn und Spott. Immer wieder Ärger handle ich mir dadurch ein. Aber er muss das Gleiche feststellen wie Petrus und Johannes. Jeremia 20, Vers 9. Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Jeremia macht die gleichen Erfahrungen, ja. In ihm brennt etwas. Er muss einfach Gottes Wort verkündigen. Selbst wenn er sich vornimmt zu schweigen, wenn er versucht, sich zurückzuhalten, ja, er kann es nicht. Es brennt wie ein Feuer in seinem Herzen. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, als du mal so etwas gespürt hast. Dass du merkst, ich muss von dem reden, was Jesus Christus für mich getan hat, was ich mit ihm erlebt habe, was er für mich bedeutet. Ich kann nicht anders. Hast du einen innerlichen Drang? Verspürst du das noch? Ja. Wir singen ja eigentlich, singen wir ja schon die richtigen Lieder. Ja. Ich kann nicht schweigen von dem, was, ich erspare euch den Gesang. Wir singen das dann nochmal gemeinsam, ja. Wir singen ja schon die richtigen Lieder. Aber in unserem Herzen oder dieses Drängen, das wäre schön, wenn das wieder neu entfacht würde durch den Heiligen Geist. Auch der Apostel Paulus später dann schreibt auch eine ähnliche Erfahrung im 1. Korintherbrief Kapitel 9, Vers 16. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Ein Zwang liegt auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und auch in seinem zweiten Brief spricht er von seinem Eifer für das Evangelium. Da sagt er, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi ist das, was uns drängt. Und diese ist ja bekanntlich ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Ja. Also wir haben keine Ausrede. Eigentlich sollten wir, wenn der Heilige Geist uns erfüllen darf, diesen Drang auch spüren. Der Apostel Paulus konnte auch nicht schweigen von dem, was er mit Jesus selbst erlebt hat, will diese Botschaft mit anderen teilen, möchte, dass auch andere das erfahren und gerettet werden. Und wisst ihr, dieses Drängen im Herzen, das kann man auch als Pastor nicht anordnen. Schade eigentlich. Ja? Das kann man nicht anordnen. Nicht zum Gemeindeprogramm machen. Sondern es kann nur der Heilige Geist in uns wieder neu beleben und bewirken. Und danach dürfen wir uns immer wieder ausstrecken. Ja. Jedenfalls zurück, Apostelgeschichte. Die Mehrheit der Menschen und des Volkes, die fand gut, was Petrus und Johannes getan haben. Also einen 40 Jahre alten Mann, der gelähmt war die ganze Zeit, geheilt. Sie verhalfen ihnen zur Heilung und als das Volk das gut fand, mussten dann auch die Obersten, die religiöse Führung, mussten sie notgedrungen auch die beiden wieder gehen lassen. Und was meint ihr, was die beiden gemacht haben, nachdem sie wieder raus sind aus der Gefangennahme, aus der kurzen Gefangennahme? Zurück in die Gemeinde und Gebet. Genau. Was wird mir beten nach so einer dramatischen Situation? Genau, Husten. Was würden wir beten nach so einer dramatischen Situation? Ja? Herr, danke, dass es nochmal gut ausgegangen ist. Herr, bewahre uns in Zukunft. Ja. Kein Gedanke daran, an ihr eigenes Wohlergehen, sondern sie beten um mehr Power für ihre Verkündigung. Mehr Power für ihre Verkündigung. Vers 29 und 30. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, und das war ja das, was sie in Schwierigkeiten gebracht hat, ja, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Wow, was für ein Gebet, ja, in so einer Situation. Egal, ob sie uns nochmal festsetzen, egal was passiert, wir wollen deinen Namen verkündigen. Wir wollen, dass die Menschen es hören. Wir wollen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Ihr Fokus liegt ganz auf die Erfüllung, auf der Erfüllung ihres Auftrages, den sie von Jesus bekommen haben, die Verkündigung des Evangeliums. Selbst dann noch, wenn es eng wird, wenn es unbequem wird, wenn es einen Preis kostet. Und ich habe mich bei der Vorbereitung oft gefragt, Jens, bist du auch dazu bereit? Ja, die drohen uns da draußen, aber bitte Herr, gib uns Mut. Gib uns Mut, die frohe Botschaft dem Volk zu verkündigen. Und da kann ich nur staunen über so einen selbstlosen Einsatz. Gebet. Michael, hast du die Folie schon dran, wo man dann alle vier Bunde gesehen hat? Hast du schon, okay. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Gott auf dieses Gebet reagiert. Vers 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Diese Gegenwart Gottes manifestierte sich in dem Moment in einem Beben des ganzen Ortes, ja, wo sie beisammen waren, und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Aber Moment mal, wurden die nicht schon vor kurzem vom Heiligen Geist erfüllt? War da nicht was? Hier erkennt man in besonderer, klarer Weise auch, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist keine einmalige Sache ist. Ja, nicht nur am Anfang unseres Christenlebens, nicht nur eine sogenannte Geistestaufe, sondern immer wieder neu braucht es dieses Erfüllen mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Auch wir heute, hier und jetzt. Immer wieder. Damit wir eben, wie es hier heißt, frei und unerschrocken diese Botschaft verkündigen. Gerade wenn du merkst, dieses Brennen, was ich am Anfang mal hatte, ist gar nicht mehr so da. Ist mir irgendwie verloren gegangen. Es sind Dinge jetzt viel größer geworden in meinem Leben. Ich rede weniger, bin weniger ein Zeuge für Jesus. Irgendwie ist das alles verschwunden. Dann ist es wieder Zeit für eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Denn nur er kann das bewirken, was kein anderer bewirken kann. Wir brauchen den Heiligen Geist, um seine Zeugen, um Jesu Zeugen zu sein in dieser Welt, um die Botschaft zu verkündigen. Frei und unerschrocken zu verkündigen. Und das war das allererste Ziel, was sie hatten. Das Ziel zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Immer wieder die Ausbreitung des Evangeliums mit Rückenwind des Heiligen Geistes. Ich würde die Apostelgeschichte ja gerne umbenennen in die Heiligen Geistgeschichte, ja? Weil die Apostel, die Zeit der Apostel, die Jesus so benannt hat, die geht dann irgendwann, also das wird dann geraten in den Hintergrund. Aber der Heilige Geist wirkt weiter durch andere Personen in diese Welt hinein und die Ausbreitung des Evangeliums geht voran. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die vorantreibt, die Mut gibt, die Weisheit gibt. Eigentlich ist es die Geschichte des Heiligen Geistes. Und in unserem heutigen Abschnitt haben wir gesehen, dass, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wir entdecken Heilung. Das ist das, was wir uns auch wünschen, dass Heilung geschieht. Zeichen und Wunder. Wir haben aber auch gesehen, wie die Apostel diese Situationen genutzt haben zur Verkündigung des Evangeliums. Aber wir haben auch gesehen, dass dies alles nicht ohne Widerstand ablief, nicht ohne Anfeindung blieb. In dieser Zeit und das bis heute. Dennoch blieb ihr festes Ziel im Fokus. Hielten sie daran fest, in der Gemeinde, im Leben, wir wollen Zeugen Jesu sein. Seinen Auftrag wollen wir folgen. Und der Heilige Geist möge uns dazu Rückenwind geben. Ja. Wir wollen uns durch nichts aufhalten lassen. Und das machen sie in ihrem Gebet auch nochmal dann deutlich. Und so wollen auch wir heute, hier wo wir sind, an diesem Ort, in dieser Situation, in der wir sind, wir wollen immer wieder erwarten, Heilung von Gott, dass Gott auch heute noch Zeichen und Wunder tut. Aber wir wollen auch Gottes Wort, das Evangelium, verkündigen in dieser Welt. Mit Widerstand zwar rechnen, aber uns davon nicht aufhalten lassen. Und im Gebet dranbleiben, für die Sache des Herrn einzutreten und so weiterzuführen, was die erste Gemeinde, was die ersten Gläubigen damals in der Apostelgeschichte begonnen haben. Die Ausbreitung des Reiches Gottes in diese Welt hinein. Und das alles im Namen Jesu. Amen. Amen.